Hallo und herzlich willkommen zu GFA Kulturwelten. Ich bin Luisa, deine KI-Gastgeberin, und ich begleite dich heute durch die faszinierende Welt der Kunst und Kultur. In dieser Episode von Die Kunst der Kunstbewertung tauchen wir ein in die Welt der Ikonografie. Die Kunst, die verborgenen Bedeutungen und Symbole in Kunstwerken zu lesen und zu verstehen. Wir lernen, wie Bilder Geschichten erzählen, die weit über das hinausgehen, was wir auf den ersten Blick sehen. Stell dir vor, du stehst vor einem niederländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts. Du siehst einen Tisch voller prächtiger Objekte, eine Uhr, einen Totenkopf, verwelkende Blumen, ein halb gefülltes Weinglas. Ist das nur eine kunstvolle Anordnung schöner Dinge? Oder erzählt dir der Künstler eine Geschichte über Leben, Tod und die Vergänglichkeit allen irdischen Reichtums? Und wie können wir diese visuelle Sprache entschlüsseln, die über Jahrhunderte und Kulturen hinweg entwickelt wurde? Dann lass uns beginnen. Was ist Ikonografie? Das Wort Ikonografie stammt aus dem Griechischen. Icon bedeutet Bild. Graph ein bedeutet schreiben oder beschreiben. Ikonografie ist also buchstäblich das Bilderschreiben, die Wissenschaft, die sich mit der Bedeutung und Interpretation von Bildinhalten beschäftigt. Im Gegensatz zur formalen Analyse, die sich mit Komposition, Farbe, Linie und anderen visuellen Elementen befasst, fragt die Ikonografie: Was bedeutet das, was wir sehen? Welche Geschichte wird erzählt? Welche Symbole werden verwendet? Welche kulturellen, religiösen oder philosophischen Ideen werden kommuniziert? Ein einfaches Beispiel. Wenn wir in einem mittelalterlichen Gemälde einen Mann mit Schlüsseln sehen, ist das nicht einfach nur ein Mann mit Schlüsseln. Für jemanden, der mit christlicher Ikonografie vertraut ist, sind diese Schlüssel ein Attribut, ein identifizierendes Symbol des heiligen Petrus, dem laut biblischer Überlieferung Jesus die Schlüssel zum Himmelreich übergab. Die Schlüssel haben also eine symbolische Bedeutung, die weit über ihre bloße Gegenständlichkeit hinausgeht. Diese symbolische Sprache ist erstaunlich reich und komplex. Sie hat sich über Jahrtausende entwickelt, variiert zwischen Kulturen und Epochen und erfordert oft spezifisches Wissen, um vollständig verstanden zu werden. Aber genau dieses Verständnis öffnet uns Türen zu Bedeutungsebenen, die sonst verschlossen bleiben würden. Erwin Panofsky und die drei Ebenen der Bildinterpretation. Der vielleicht einflussreichste Denker der modernen Ikonografie war der deutsch-amerikanische Kunsthistoriker Erwin Panofsky. Im Jahr 1939 veröffentlichte er sein wegweisendes Werk Studies in Ikonologie, in dem er eine Methode zur systematischen Interpretation von Kunstwerken entwickelte. Panofskys Methode unterscheidet drei Ebenen des Verstehens, die aufeinander aufbauen, von der einfachsten zur komplexesten. Die erste Ebene nennt Panofsky die präikonografische oder natürliche Ebene. Hier beschreiben wir einfach, was wir sehen, ohne spezifisches kulturelles oder historisches Wissen anzuwenden. Wenn wir ein Gemälde betrachten, identifizieren wir, das sind 13 Männer, die an einem Tisch sitzen. Sie scheinen zu essen. Einer der Männer macht eine auffällige Geste. Diese Ebene erfordert nur unsere grundlegende Fähigkeit, Formen, Farben und menschliche Ausdrucksformen zu erkennen. Die zweite Ebene ist die eigentliche ikonografische Ebene. Hier wenden wir kulturelles und historisches Wissen an, um die dargestellte Szene zu identifizieren. Die 13 Männer sind nicht einfach nur 13 Männer, Es sind Jesus und seine 12 Apostel. Die Szene ist das letzte Abendmahl. Die auffällige Geste deutet auf den Moment hin, in dem Jesus verkündet: Einer von euch wird mich verraten. Diese Erkennung erfordert Vertrautheit mit biblischen Geschichten und christlicher Tradition. Die dritte und tiefste Ebene nennt Panofsky die ikonologische Ebene, die Ebene der intrinsischen Bedeutung. Hier fragen wir nach dem tieferen kulturellen, philosophischen oder zeitgeschichtlichen Kontext. Warum hat der Künstler gerade diese Szene gewählt? Wie spiegelt die Darstellung die theologischen Debatten der Zeit wider? Welche Aussagen über Verrat, Opfer, Gemeinschaft oder menschliche Schwäche werden kommuniziert? Wie steht das Werk im Dialog mit anderen Darstellungen des gleichen Themas? Diese dritte Ebene erfordert ein breites Verständnis der Geistesgeschichte, der sozialen und politischen Bedingungen der Entstehungszeit und der persönlichen Situation des Künstlers. Sie offenbart, was Panofsky die grundlegende Haltung einer Nation, einer Epoche, einer Klasse, einer religiösen oder philosophischen Überzeugung nannte, unbewusst vom Künstler in das Werk eingewoben. Die Attribute der Heiligen. Ein visuelles Lexikon. Eine der faszinierendsten Aspekte der christlichen Ikonografie ist das System der heiligen Attribute. In einer Zeit, als die meisten Menschen nicht lesen konnten, mussten Künstler Wege finden, um Heilige identifizierbar zu machen. Die Lösung war ein ausgefeiltes System von Symbolen und Objekten, die mit jedem Heiligen assoziiert wurden. Nehmen wir einige Beispiele. Der heilige Sebastian wird fast immer von Pfeilen durchbohrt dargestellt. Ein Verweis auf sein Martyrium. Die heilige Katharina von Alexandria wird häufig mit einem Rad gezeigt, dem Folterinstrument, mit dem man versuchte, sie zu töten. Der heilige Bartholomäus trägt oft ein Messer, das Werkzeug, mit dem er bei lebendigem Leib gehäutet wurde. Diese makabren Details sind nicht einfach nur grausam. Sie sind Identifikatoren, die es dem Betrachter ermöglichen, den Heiligen sofort zu erkennen. Aber nicht alle Attribute sind so dramatisch. Der heilige Lukas, einer der vier Evangelisten, wird oft mit einem Stier oder Ochsen dargestellt, einem Symbol, das aus der Vision des Propheten Ezechiel stammt. Die christliche Tradition besagt auch, dass Lukas der erste Ikonenmaler war, der Maria und das Christuskind malte. Daher kann man ihn manchmal als Künstler an der Staffelei sehen. Der heilige Petrus, den wir bereits erwähnt haben, trägt nicht nur Schlüssel, sondern wird auch oft als älterer, bärtiger Mann dargestellt. Der heilige Johannes der Evangelist hingegen erscheint häufig jugendlich, fast feminin zart, oder als alter, weiser Mann, je nachdem, welcher Lebensabschnitt dargestellt wird. Sein Symbol ist der Adler, und manchmal wird er mit einem Kelch gezeigt, aus dem eine Schlange kriecht, ein Verweis auf einen Vergiftungsversuch, den er überlebte. Die Jungfrau Maria, die wichtigste weibliche Figur der christlichen Ikonografie, hat zahlreiche Attribute. Sie trägt oft Blau, die Farbe des Himmels und der göttlichen Wahrheit. Eine weiße Lilie symbolisiert ihre Reinheit. Eine Krone mit 12 Sternen verweist auf die Offenbarung des Johannes. Manchmal wird ihr Herz von einem Schwert durchbohrt dargestellt. Ein Symbol für den Schmerz, den sie beim Tod ihres Sohnes erlitt. Dieses System mag uns heute übermäßig kodifiziert erscheinen, aber es war effektiv. Ein mittelalterlicher Bauer, der eine Kirche betrat und die Fresken betrachtete, konnte sofort erkennen: Das ist der heilige Georg mit dem Drachen oder das ist die heilige Agnes mit dem Lamm. Die Bilder erzählten Geschichten und vermittelten religiöse Lehren, ohne dass ein einziges Wort gelesen werden musste. Vanitas und Memento Mori. Die Symbolik der Vergänglichkeit. Lassen Sie uns nun zu einem anderen faszinierenden Kapitel der Ikonografie kommen. Den Vanitas-Stillleben des 17. Jahrhunderts, besonders in den Niederlanden. Diese Gemälde sind wahre Schatzkammern symbolischer Bedeutungen. Der Begriff Vanitas stammt aus dem Buch Prediger im Alten Testament. Vanitas vanitatum, omnia vanitas, Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist eitel, oder, moderner übersetzt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Diese Bilder wollten den Betrachter an die Vergänglichkeit des irdischen Lebens und die Wertlosigkeit materiellen Reichtums erinnern. Der Totenkopf ist das offensichtlichste und direkteste Symbol in Vanitas-Gemälden. Er ist ein Memento Mori, eine Erinnerung daran. Denk daran, dass du sterben musst. Aber die Vanitas-Maler entwickelten eine ganze Sprache subtilerer Symbole. Die Uhr oder Sanduhr symbolisiert das unaufhaltsame Verrinnen der Zeit. Jede Sekunde bringt uns dem Tod näher. Eine erloschene Kerze steht für ein ausgelöschtes Leben. Eine Pfeife, deren Rauch sich in nichts auflöst, verweist auf die Flüchtigkeit des Daseins. Eine umgekippte oder leere Röhme, ein deutsches Weinglas mit grünem Stiel, kann auf die Vergänglichkeit des Vergnügens hinweisen. Blumen sind besonders vielschichtig. Sie sind schön, aber sie verwelken. In Vanitas-Bildern sehen wir oft Blumen in verschiedenen Stadien des Verblühens. Ein deutlicher Hinweis auf die verschiedenen Lebensphasen und den unvermeidlichen Verfall. Die Tulpe. Im 17. Jahrhundert in Holland ein Symbol exzessiven Reichtums, die berüchtigte Tulpenmanie. Wird hier zur Mahnung vor der Gefahr weltlicher Gier. Musikinstrumente. Lauten, Geigen, Flöten. Symbolisieren die Vergänglichkeit künstlerischer und sinnlicher Genüsse. Die Musik verklingt, sobald sie gespielt wurde. Genauso flüchtig sind irdische Freuden. Bücher und wissenschaftliche Instrumente haben eine doppelte Bedeutung. Einerseits können sie auf die Eitelkeit intellektuellen Stolzes hinweisen. All unser Wissen hilft uns nicht, dem Tod zu entgehen. Andererseits, besonders in Bildern aus dem universitären Milieu von Leiden, können sie auch die humanistische Idee vermitteln, dass geistige und spirituelle Bestrebungen das sterbliche Dasein überdauern. Reichtumssymbole: Gold, Schmuck, Münzen, kostbare Gefäße sind zentral in Vanitas-Bildern. Sie repräsentieren weltlichen Erfolg und Luxus, erinnern uns aber daran, dass wir nichts davon ins Grab mitnehmen können. Diese Objekte sind eitel im ursprünglichen Sinne des Wortes. Leer, ohne bleibenden Wert. Der historische Kontext der Vanitas-Malerei. Es ist kein Zufall, dass Vanitas-Gemälde gerade im 17. Jahrhundert, besonders in den 20er Jahren, ihre Blütezeit erlebten. Die Niederlande befanden sich in einer paradoxen Situation. Einerseits außerordentlicher Wohlstand durch Handel und Kolonialismus, das sogenannte Goldene Zeitalter. Andererseits militärische Konflikte, religiöse Spannungen und Pestwellen. 1921 nahmen die protestantischen nördlichen Provinzen nach einem 12-jährigen Waffenstillstand den Krieg mit den katholischen Habsburgern wieder auf. Pestepidemien wüteten in den Jahren 1624 bis 25 und 1636. Der Tod war allgegenwärtig, während gleichzeitig der Reichtum wuchs. Diese Spannung spiegelt sich in den Vanitas-Bildern wider. Sie wurden von eben jenen wohlhabenden Bürgern gekauft, die all die prächtigen Objekte besaßen, die in den Gemälden dargestellt wurden. Es waren Bilder mit einem Gewissen, Mahnungen an sich selbst, nicht zu sehr am Materiellen zu hängen. Nach dem Westfälischen Frieden von 1648, als Stabilität und Sicherheit zurückkehrten, nahm die Produktion von Vanitas-Gemälden ab. Die existenzielle Bedrohung war gewichen, und mit ihr das drängende Bedürfnis, über Vergänglichkeit zu meditieren. Interessanterweise lebte die Vanitas-Ikonografie in späteren Jahrhunderten immer wieder auf. Die amerikanische Fotorealistin Audrey Flack schuf in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Serie von Vanitas-Werken, die traditionelle Symbole mit modernen Elementen wie Kosmetika und Konsumgütern kombinierten. Eine Kritik an der materialistischen Kultur ihrer Zeit. Selbst heute, in der zeitgenössischen Kunst, finden wir Vanitas-Elemente. Der britische Künstler Damien Hirst ist vielleicht am berühmtesten für seine Verwendung von Totenkopfmotiven, wie in seinem mit Diamanten besetzten Platin-Totenschädel For the Love of God von 2007. Ein Werk, das die Spannung zwischen extremem materiellem Wert und der Unvermeidlichkeit des Todes auf provokante Weise thematisiert. Farben als Symbole. Neben Objekten und Figuren haben auch Farben in der westlichen Kunstgeschichte oft symbolische Bedeutungen getragen. Diese Farbsymbolik variiert zwischen Epochen und Kontexten, aber einige Assoziationen sind besonders beständig. Blau, besonders in der mittelalterlichen und Renaissance-Kunst, war die teuerste Farbe. Sie wurde aus Lapislazuli gewonnen, einem Halbedelstein, der aus Afghanistan importiert werden musste. Blau wurde daher für die wichtigsten Figuren reserviert, vor allem für die Jungfrau Maria. Ihr blaues Gewand signalierte nicht nur ihren hohen Status, sondern auch Treue, Wahrheit und himmlische Reinheit. Rot hat eine doppelte Bedeutung. Es kann Liebe, Leidenschaft und Leben symbolisieren. Das Blut Christi, die Flamme des Heiligen Geistes. Aber es kann auch Sünde, Versuchung und Gewalt bedeuten. In mittelalterlichen Darstellungen trägt Maria Magdalena oft Rot, was auf ihre frühere Lebensweise als Sünderin hinweist. Weiß steht für Reinheit, Unschuld und Jungfräulichkeit. Es ist die Farbe der Lilie, Marias Blume und der Gewänder der Engel. Gold repräsentiert nicht nur materiellen Reichtum, sondern vor allem das Göttliche, das Licht Gottes, die Herrlichkeit des Himmels. Mittelalterliche Ikonen und Altarbilder verwenden Goldgrund, um die dargestellten Szenen aus der irdischen Realität zu heben und in eine transzendente Sphäre zu versetzen. Grün ist die Farbe der Hoffnung, der Erneuerung, des Lebens. Es ist die Farbe der Natur, des Frühlings, der Auferstehung. Schwarz symbolisiert Trauer, Tod, aber auch Demut und Buße. In protestantischen Porträts des 17. Jahrhunderts trägt die bürgerliche Elite oft schwarz, ein Zeichen von Ernsthaftigkeit und moralischer Strenge. Diese Symboliken sind nicht starr. Sie können je nach Kontext variieren und sich im Laufe der Zeit verändern. Aber für Kunsthistoriker und aufmerksame Betrachter bieten sie zusätzliche Interpretationsebenen. Ikonografie über Kulturen hinweg. Bisher haben wir uns hauptsächlich auf die westeuropäische, christliche Ikonografie konzentriert. Aber jede Kultur hat ihr eigenes reiches System von Symbolen und Bedeutungen. In der buddhistischen Kunst etwa hat jede Handhaltung des Buddha, jedes Mudra, eine spezifische Bedeutung. Die rechte Hand erhoben mit nach vorn zeigender Handfläche ist das Abhaya Mudra, die Geste der Furchtlosigkeit und des Schutzes. Beide Hände im Schoß, die rechte auf der linken, ist das Dhyana Mudra, die Geste der Meditation. Der Lotus ist in asiatischer Kunst ein zentrales Symbol. Er wurzelt im schlammigen Grund, wächst durch trübes Wasser und entfaltet sich makellos an der Oberfläche. Ein perfektes Bild für spirituelle Entwicklung und Erleuchtung inmitten der Unreinheiten der materiellen Welt. In der islamischen Kunst, wo figürliche Darstellung oft vermieden wird, tragen geometrische Muster und Kalligraphie tiefe symbolische Bedeutung. Die unendlichen Muster repräsentieren die Unendlichkeit und Einheit Gottes. Die kunstvoll gestalteten Koranverse sind nicht nur Text, sondern visuelle Manifestationen des göttlichen Wortes. In der afrikanischen Kunst, ein riesiger Kontinent mit unzähligen kulturellen Traditionen, finden wir ebenfalls reiche Symbolsysteme. Bei den Akan in Ghana etwa repräsentieren Adinkra Symbole, Konzepte und Aphorismen. Das Sankofa-Symbol, das einen Vogel zeigt, der sich nach hinten wendet, bedeutet: Geh zurück und hol es, eine Ermahnung, aus der Vergangenheit zu lernen. Die Erkenntnis dieser kulturellen Vielfalt ist wichtig. Symbole sind nicht universal. Ein Zeichen, das in einer Kultur eine Bedeutung hat, kann in einer anderen etwas völlig anderes bedeuten. Ikonografie erfordert daher immer kulturelle Kompetenz und Kontextwissen. Die Grenzen und Gefahren der Ikonografie. So mächtig die ikonografische Methode auch ist, sie hat ihre Grenzen. Eine Gefahr besteht darin, dass man zu sehr auf die Symbolik fixiert wird und darüber die ästhetischen, formalen Qualitäten des Kunstwerks vernachlässigt. Ein Gemälde ist nicht nur ein verschlüsselter Text, es ist auch ein visuelles Erlebnis, eine kompositorische Leistung, ein Spiel mit Licht, Farbe und Form. Der niederländische Kunsthistoriker Jan Gerrit van Gelder kritisierte bereits 1946 Panofskys Ansatz mit den Worten: Dieser lege zu viel Gewicht auf den symbolischen Inhalt und vernachlässige die formalen Aspekte und die Einheit von Form und Inhalt. Eine weitere Gefahr ist die ikonografische Trugschluss, die Versuchung, mittelalterliche oder frühneuzeitliche Konzepte in Werke späterer Epochen hineinzulesen oder religiöse und weltliche Genres zu vermischen, wo dies nicht angemessen ist. Nicht jeder Totenkopf in einem Gemälde hat notwendigerweise eine tiefe Vanitas-Bedeutung. Manchmal ist es einfach ein anatomisches Studienobjekt. Zudem sollten wir uns bewusst sein, dass viele symbolische Bedeutungen, die wir heute in Kunstwerken sehen, möglicherweise nicht bewusst vom Künstler intendiert waren. Manche Symbole haben sich erst im Laufe der Rezeptionsgeschichte angereichert. Die ikonologische Ebene, die Panofsky beschreibt, die unbewussten kulturellen Grundhaltungen, ist per Definition etwas, das der Künstler nicht vollständig kontrolliert. Dennoch, trotz dieser Einschränkungen bleibt die Ikonografie ein unschätzbares Werkzeug für das Verständnis von Kunst. Sie öffnet uns Bedeutungsebenen, die sonst verschlossen bleiben würden. Sie hilft uns, Kunstwerke in ihrem historischen und kulturellen Kontext zu verstehen. Sie zeigt uns, dass Bilder nicht nur abbilden, sondern auch erzählen, argumentieren, warnen, trösten und zum Nachdenken anregen. Wenn wir die Sprache der Symbole lernen, werden Museumsbesuche zu Entdeckungsreisen. Jedes Detail kann eine Bedeutung tragen. Jede Geste kann eine Geschichte erzählen. Wir beginnen zu verstehen, dass die Künstler vergangener Jahrhunderte nicht einfach nur schöne Bilder malten, sondern komplexe visuelle Texte schufen, die gelesen und interpretiert werden wollen. In unserer nächsten Episode werden wir uns einem weiteren Aspekt der Kunstbewertung widmen. Aber das wird eine Überraschung sein. Bis dahin, schaut genau hin, fragt nach Bedeutungen und lasst euch von der reichen Symbolwelt der Kunst verzaubern. So, das waren die wichtigsten Themen dieser Episode von GFA Kulturwelten. Heute haben wir die faszinierende Welt der Ikonografie erkundet. Die Wissenschaft vom Lesen und Verstehen von Bildsymbolen. Wir haben Erwin Panofskys drei Ebenen der Bildinterpretation kennengelernt. Von der einfachen Beschreibung über die ikonografische Identifizierung bis zur tieferen ikonologischen Analyse. Wir haben das System der heiligen Attribute in der christlichen Kunst untersucht, die reiche Symbolik der Vanitas-Stillleben entschlüsselt und einen Blick auf Farbsymbolik und ikonografische Traditionen in anderen Kulturen geworfen. Was mich persönlich an diesem Thema am meisten fasziniert, ist diese Erkenntnis, dass Kunstwerke wie vielschichtige Texte sind. Man kann sie auf der Oberfläche genießen. Aber wenn man die Sprache der Symbole versteht, öffnen sich immer tiefere Bedeutungsebenen. Es ist, als würde man einen Geheimcode knacken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen Kunstinteressierten. In den Shownotes findest du alle erwähnten Literaturempfehlungen, weiterführende Links und ein vollständiges Transkript dieser Episode. Aber wie haben sich Kunstmärkte entwickelt? Und welche Rolle spielen Galerien, Auktionshäuser und Sammler bei der Wertbildung von Kunst? Welche unsichtbaren Mechanismen bestimmen, was als wertvoll gilt? Das und mehr erfährst du in kommenden Folgen von GFA Kulturwelten. Bis dahin, bleib neugierig und bewahre deinen Blick für das Besondere in der Kunst. Tschüss und bis bald. Deine Luisa.